Doch. Du lachst, ey. Wie will die mich angucken, ey. Fehlt nur noch, dass einer ein Foto macht. Um zu gucken,
das postet.
Ob wir wirklich so, hier läuft was Perverses oder so. So, ich glaube, Jeezy, ich glaube, wir haben alles. Warte, ich mache jetzt noch schnell mein Malzbier auf. Ja, muss das natürlich noch schön das Logo in die Kamera halten, du Knalldüte.
Ja, noch filmen wir ja nicht.
Doch, natürlich läuft das
ja
schon.
Ja, aber das veröffentlichen wir ja nicht.
Ach so. Okay.
Huh. Laufen die Mikros schon?
Ja. Ich wäre auch startklar. Du solltest vielleicht noch einmal so ein bisschen dein. Weil das, dadurch, dass das Mikro so schwer ist, ja, darf ich dir einmal so ganz kurz nur so ein bisschen.
Also, ich
fange
am besten mit dem
Datum. Ja, machst einfach du heute mal den Start. Voll Premiere.
Okay. 22. Juni, 22.55 Uhr.
Ja, und? Irgendwo schon den ganzen.
Radio Rebell Wochenrückblick, aber es ist halt diesmal sehr weit von einem Wochenrückblick entfernt.
Ja, ist so ein Quartalsrückblick, ja, oder so, ungefähr. Ja. Aber du musst uns durchführen. Das heißt, du musst auch so den ganzen Einleitungen machen und so. Und ich würde mir das schon so ein bisschen enthusiastischer auch wünschen irgendwie. Ja.
Die Einleitung lassen wir einfach weg.
Nee, wie, so, wie bei so einem QVC-Shop so ein bisschen.
Nee,
da.
Nee.
Warum nicht?
Nee, das ist nicht.
Nee?
Das ist nicht
mehr. Aber hast du eine Idee, wie wir rückblickstechnisch verfahren wollen? Die erste Frage vielleicht, fangen wir mit dem Neuesten an und kämpfen uns dann in die tieferen Zeitalter, ja, zurück, oder?
Ja.
Oder umgekehrt, räumen wir lieber das Feld von hinten auf.
Nee, ich glaube, wir fangen von vorne an.
Dann gib du doch einfach die Themen vor und dann starten wir durch.
Also wir sprechen über die große Protestbewegung in Albanien gegen die Zerstörung des, der Region Vjosanata und der Insel Sasan. Da war ich auch sehr involviert in den letzten Wochen und das ist echt eine bemerkenswerte Bewegung geworden, über die man mal sprechen sollte. Wir sprechen über etwas, was sehr, sehr viel Diskussionspotenzial anscheinend hat, nämlich meine erste Prüfung, die ich geschrieben habe, meine erste Prüfung dieser Prüfungsphase zum Thema feministische Philosophie und Wissenschaftskritik. Ja, sage ich jetzt erstmal nichts zu. Wir sprechen über Blindenfußball, denn wir waren beim Spieltag, und über den Finaltag der Amateure. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann gibt es auch noch viele andere Themen, die wir erlebt haben. Ich habe einen Vortrag in Ellefeld gehalten, wir haben den Länderpunkt Schweiz gemacht, wir hatten eine Kinotour in Region Freiburg. Aber mal gucken, wie viel davon wir schaffen.
Genau. Denn parallel dazu podcasten wir quasi in deinen Geburtstag rein.
Ja.
In wenigen Stunden wird dir die Ehre zuteil, dass du in den USA Alkohol kaufen kannst.
Ja. In allen US-Bundesstaaten, ja.
Ja. Und freut dich das?
Nee, ich finde eher.
Oder die klassische Frage, was glaubst du, Jason? Wie fühlt man sich dann mit 21?
Ich denke immer an meinen Geburtstag, denke ich, so ein Anlass, um über das Konzept Zeit an sich nachzudenken und wie viel davon tatsächlich Bestandteil der Realität ist und wie viel davon so rein menschlich erfunden ist. Ist Zeit wirklich, wenn wir stellen uns Zeit alle vor wie eine Linie in der Regel.
Ja.
Das ist so die geometrische Form, die wir mit Zeit verbinden.
Ja.
Gibt es dafür einen physikalischen Grund? Gibt es tatsächlich, hat die Zeit diese Form? Oder ist das nur die Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen und wie wir sie einteilen? Auf jeden Fall finde
ich. Du meinst, weil Zeiteinteilung und Zeit, wie wir sie definiert haben, ja irgendwo alles menschengemacht ist. Also du glaubst, es gibt einen anderen physikalischen Aspekt hinter den schon vorgegebenen physikalischen
Aspekten. Ich würde stellen, ob es überhaupt einen physikalischen Aspekt dahinter gibt. Also ob Zeit tatsächlich ein notwendig ist, um die Realität zu beschreiben. Das ist nicht unbedingt klar in der Wissenschaft. Und ob sie dann irgendwas mit dem zu tun hat, wie wir Zeit wahrnehmen.
Also wie wird denn Vergänglichkeit gemessen?
Was meinst du, wie wird Vergänglichkeit gemessen? Nein, das Ding, das ist ja das Interessante. In großen Bereichen der Physik gibt es den Begriff nicht. Es gibt in der Physik nichts, was die Gegenwart
von der Vergangenheit. Ja, weil ihr Physiker immer nur in der Lage seid, einen Ist-Status zu definieren. Das ist immer sehr traurig.
Nee, überhaupt
nicht. Es bringt einen. Ich sehe es. Nein, Jason, ich sehe das ja auch immer wieder jetzt in den Facebook-Kommentaren, wenn Uwe kommentiert. ein bisschen, muss ich sagen, hat es mich auch schon gecatcht mittlerweile, dass ich sage, hey, noch 2 Kommentare und ich bin Team Uwe.
Ja, ja. Schau, wenn du dich jetzt zum Beispiel auf Proxima Centauri befindest.
Was auch cool wäre, wenn man dich noch sehen würde. Man
sieht
ich,
mich
ne?
schon.
Sieht man dich, ja. Da achtest du drauf? Okay, dann unterbreche ich dich auch gar nicht weiter.
Ja. Dann, also 4 Lichtjahre von hier entfernt, dann nimmt man mich wahr mit 17. Und weil ne, man sieht das Licht, das ich vor 4 Jahren abgegeben habe. Und
was? Stopp. Ich war jetzt gerade noch, man muss sagen, wir sitzen hier wieder in unserem höchst professionellen Setup, dass wir den Spiegel des Fensters nutzen, als um zu gucken, ob wir hier überhaupt richtig
hocken. Wenn Außerirdische
aber erklär mir doch nochmal das eben mit dem Licht.
Der Punkt ist, das Licht hat eine endliche Geschwindigkeit.
Ja.
Das ist die maximale Geschwindigkeit der Informationsausbreitung im Universum. Nichts kann schneller sein.
Ja.
Das bedeutet, wenn ein Außerirdischer auf Proxima Centauri jetzt gerade durch sein Fernrohr uns hier beobachtet,
ja,
dann sieht er uns von vor 4 Jahren.
Aber dann sieht er uns ja hier ja gar nicht.
Nee,
vor 4 Jahren waren wir
ja nicht hier. Er sieht die Erde, wie sie vor 4 Jahren war. Er sieht mich gerade an Chaos auf Augenhöhe schreiben, praktisch.
Okay.
Und das ist für ihn die Gegenwart, ja. Das, was er gerade beobachtet, was er dort gerade macht, uns beobachten und das Schreiben von Chaos auf Augenhöhe
sind zeitliche
findet gleichzeitig statt.
Ja, ja. Habe ich schon verstanden.
Und das ist der Punkt, warum
es keine... Und das verstehst du nicht, oder was?
Doch, aber das ist der Punkt, warum es keine, in der Physik, keine sinnvolle Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt. Weil Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beobachterabhängig sind.
Ja.
Das, was für die eine Person Vergangenheit ist, muss für die andere nicht Vergangenheit sein.
Sag mir nicht, dass das jetzt deine Erkenntnis ist, nach 2 teuren Jahren auf einer sehr, sehr guten Universität. Da hättest du dir die 3 Filme, die 3 Teile von Zurück in die Zukunft angeschaut und dann wüsstest du, wie Marty McFly das Ganze ganz seriös in 2-3 Sätzen beschreiben kann, ohne großes Brimborium.
Naja, für die längste Zeit sind wir ja sehr fest davon ausgegangen, dass Zeit absolut ist.
Mhm.
Also, das ist nicht so...
Ich verstehe gerade absolut gar nicht, wovon du redest.
Naja, es ist nichts Triviales, dass die Zeit von der Perspektive abhängig ist. So, die in unserem Alltag merken wir diesen Effekt gar nicht. Für uns ist Zeit absolut. Für uns vergeht die Zeit praktisch gleich schnell. Für uns alle. Egal aus welcher Perspektive. Weil wir uns alle nicht mit relativistischen Geschwindigkeiten bewegen. Weil wir alle im Vergleich zum Licht sehr langsam sind. Aber das ist eben nur, weil sich diese Effekte nicht zeigen. In Wahrheit, wenn ich im Zug sitze und du stehst still, dann vergeht unsere Zeit unterschiedlich schnell.
Oh, weißt du, wir wollen zurückblicken auf 3 Monate und du kommst mir mit sowas
an. Mein Geburtstag ist doch ein guter Anlass, um über Zeit
nachzudenken. Ich frage nie wieder. Ja. Eben hatte ich noch Zweifel, wie wir 90 Minuten bis zu deinem Geburtstag vollkriegen, aber...
Es gibt ganz schöne Ideen von so Lösungen der Einsteinschen Gleichungen, die dann sogenannte geschlossene, zeitartige Kurven beschreiben. Das sind praktisch Lösungen dieser Gleichung, die beschreiben Bahnen, auf denen man immer wieder zum Anfangszeitpunkt zurückkommt. Wir haben die letzte Folge in der Ringbahn aufgenommen, in der Berliner Ringbahn. Da habe ich schon einmal über die Schönheit von geschlossenen Kurven gesprochen, weil wir in der Ringbahn
gefahren sind. Erzähl du mal weiter, ich muss mal kurz das Podest zurechtbauen.
Weil wir in der Ringbahn gefahren sind und da habe ich ja über diese Schönheit der geschlossenen Kurven, dass viele auch Sätze in der Mathematik, besonders schöne Sätze für geschlossene Kurven gelten und wie schön diese Periodizität ist. Und es gibt praktisch Lösungen der Einsteinschen Feldgleichung, die wie die Berliner Ringbahn immer wieder an den Anfangspunkt zurückführen. Und ja, das ist das, was man populärwissenschaftlich praktisch als Zeitschleife bezeichnen würde. Also das heißt, wenn sowas wie Zeitreisen
in die Vergangenheit, Profis am Werk,
wenn sowas wie Zeitreisen in die Vergangenheit möglich sind, dann auf geschlossenen, zeitartigen Kurven. Also auf eine Art und Weise, dass diese Zeitreise schon immer praktisch Teil der Geschichte des Universums war. Und somit vermeidet man auch diese ganzen Paradoxa mit ich reise in der Zeit zurück und verhindere meine eigene Geburt und so ein Zeug. Ja.
Ich versuche so einen Gesichtsausdruck zu machen, dass ich dir so komplett folgen konnte.
Ja, aber das war ja auch nur die Einleitung.
Das war ja nur die Einleitung.
Ich sollte ja die Einleitung machen.
Ja. Vielleicht machen wir es beim nächsten Mal wieder so, dass ich die Einleitung mache. Ja. Das heißt, wir haben, genau, erstes Thema, was wir haben, wäre dann quasi, wenn wir ganz frisch anfangen, was?
Ich würde sagen, all die Protestbewegungen in Albanien.
Genau, da hast du auch gerade angefangen. Du musst bei dem Thema vielleicht schon aber noch mal ein bisschen grundsätzlich ausholen, was so die Ist-Situation ist.
Ja. Also in Albanien, das Ganze spielt sich ab in Albanien an zwei Orten. Einmal auf der Insel Sazan, das ist eine kleine, nicht von Menschen bewohnte Insel im Mittelmeer, die früher sehr in der Diktatur unter Enver Hoxha sehr intensiv militärisch genutzt wurde für Bunkeranlagen. Er war sehr paranoid, hatte Angst vor ausländischen Invasionen und hat sehr viele Bunker gebaut. Und dementsprechend ist diese Insel heute aus biologischer Perspektive, aus ökologischer Perspektive sehr besonders, weil dort eben keine Menschen leben und sie mehr oder weniger sich selbst überlassen wird. Und hat sich eine sehr besondere Tier- und Pflanzenwelt dementsprechend gebildet. Der andere Ort ist der Naturschutzbereich Vjosa Nata. Das ist praktisch die Mündung des Flusses Vjosa ins Adriatische Meer. Und dieser Fluss gilt als der letzte intakte Fluss Europas, als das letzte intakte Flussökosystem Europas überhaupt.
Wie das letzte intakte Flussökosystem? Ich wollte dich das letztens schon fragen. Also gibt ja jetzt doch schon ein paar Flüsse in Europa und mir ist bewusst, dass es auch eine Menge gibt, die Probleme haben. Definieren wir das letzte intakte Flussökosystem. Das habe ich nicht verstanden.
Naja, ein Fluss, also wenn du zum Beispiel in einem Fluss begradigst, dann zerstörst du damit dieses Fluss.
Okay, das ist also das letzte naturbelassene, unveränderte.
Von der Quelle bis zur Mündung naturbelassen.
Okay.
Oder auch eine Begradigung ist ein Beispiel, wenn du diesem Fluss Abwasser zuführst, hast du dieselben Probleme, wenn du diesen Fluss überfischst. Das sind alles Arten und Weisen, wie du dieses Ökosystem zerstörst, sodass es nicht mehr intakt ist. Und wie gesagt, kaum ein Fließgewässer in Europa ist noch in akzeptablem Zustand. Die meisten sind in sehr schlechtem Zustand. Und dieser Fluss in Albanien ist eben etwas sehr, sehr Besonderes, etwas Einzigartiges in Europa. Und besonders dieses Flussdelta ist einer der wichtigsten Ökosysteme Europas, weil es besonders auch für Zugvögel eine Rolle einnimmt, die über Albanien hinausgeht. Es ist praktisch ein extrem wichtiger Brutplatz auf der Zugvogelroute zwischen Afrika und Europa. Und das ist halt alles nicht so, wie sich Menschen das vorstellen. Also ich glaube, die Vorstellungskraft von vielen Menschen reicht nicht aus, um zu erfassen, wie labil und wie komplex das doch alles ist. Menschen unterschätzen die Komplexität. Sie denken, naja,
die suchen sich einen anderen,
Brutplatz.
Oder, die kriegen doch dann Schälchen von Donald und seinen Freunden hingestellt.
Ja. Oder stellen sich das auch vor, wie man ein Stück der Natur weicht eben und dann baut man an der Stelle halt was. Und überall, wo man nicht baut, bleibt die Natur halt, wie sie ist. Und wenn man das dann irgendwann wieder entfernt, dann kehrt die Natur wieder zurück. Aber so funktioniert das halt alles nicht. Diese Zugvögelrouten zum Beispiel, wissen wir heute, dass die tatsächlich, also das ist Epigenetik, es ist praktisch über Jahrhunderte von Generation zu Generation wird es über das Erbgut weitergegeben, wie praktisch diese Routen verlaufen und wo diese Brutplätze liegen. Das heißt, das kann sich nicht mal eben neu ausrichten, das ist irreversibel. Und genauso ist es irreversibel, wenn du in einem Flussdelta zum Beispiel den Boden entwässerst und versuchst, dort ein Fundament legst oder Dünen beseitigt, passiert dort jetzt gerade schon, das verändert die gesamte Hydrogeologie des Bodens. Also du lässt den Boden versalzen, weil du erzeugst damit natürlich eine Art Unterdruck und das salzige Meerwasser schwemmt praktisch nach innen und versalzt den Boden, verändert dort die gesamte Chemie des Bodens und damit natürlich die Lebensformen, die dort überleben können. Und dieses ganze System, ne, das ist wie wenn du einen Tintentropfen in Wasser tust, dann rührst, dann kriegst du ihn nicht mehr aus. Das ist nichts, was du wieder umkehren kannst, indem du das alles rückgängig machst und praktisch sie dort wieder abbaust oder abreißt, sondern das bleibt dann so, wie es ist. Das bleibt zerstört. Und das ist, glaube ich, also die Dimension ist bei vielen gar nicht angekommen.
Okay. Und die jetzige Ist-Situation ist, dass wer dieses Land zu welchem Zweck erworben hat?
Es gibt Also diese Insel Sazan wurde, diese Fläche, dieses Grundstück praktisch wurde erworben von Jared Kushner und Ivanka Trump. Und der Zweck des Ganzen soll ein großes Luxusresort sein. Und in Kombination mit, also das soll praktisch auf der Insel Sazan stattfinden, dieses Luxusresort. In Kombination damit soll aber ja praktisch diese gesamte Region touristisch erschlossen werden. Für, eben nicht für den Massentourismus, sondern für diesen Luxustourismus. Und daher soll auch ein internationaler Flughafen in der Nähe entstehen. Und zwar eben in der Region dieses Flussdeltas, in dem geschützten Bereich Yosanata. Diese beiden Projekte gehören also mehr oder weniger zusammen. Und der Punkt ist, dass Albanien vor einigen Jahren, weil sowas natürlich auch Bestandteil des EU-Beitrittsprozesses ist, was ja das zentrale politische Thema im Land ist, also die Regierung unter Edi Rama schöpft ihre Legitimität und auch ihre Beliebtheit vor allem daraus, dass sie diese europäische Perspektive den Menschen vor Augen hält und sagt, wir können bis 2030 der EU beitreten. Und dementsprechend ist sowas ist natürlich ein Hindernis. Also ne, Umwelt- und Klimaschutz sind ein Kapitel bei diesen Beitrittsverhandlungen. Und dementsprechend hat Albanien auch vor einigen Jahren diesen Fluss, dieses Flussökosystem, was halt einmalig ist in Europa, unter Schutz gestellt. Sprich, es dürfte niemals ein Flughafen in diesem Delta gebaut werden. Dieses Gesetz wurde dann wieder gelockert, später. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, wurde es offenbar, war das ein Fall von sogenannter Maßschneiderung, nennt man das, glaube ich. Wenn Gesetze...
Das ist so, wie wenn hier Firma X, also oder Lobby, ja. Lobbygruppe X unserer Regierung Passagen von genau. Gesetzen diktiert.
Ja. Mhm. Okay. Und dieses Gesetz, das praktisch diesen Schutzstatus ein Stück weit wieder rückgängig gemacht hat, um eben dieses Projekt zu ermöglichen, hat Kushner praktisch persönlich sich bei der albanischen Regierung bestellt. Also ein sehr klarer Fall von Korruption. Und damit, genau, wurde dann eben dieser Bau des Flughafens begonnen, der auch mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten ist. Und jetzt ist eben der zweite Punkt mit diesen Luxusresorts, die dort entstehen sollen. Hm.
Ohne anmaßend klingen zu wollen, nehme ich Proteste erst sehr frisch wahr. Also auch medial jetzt so insgesamt.
Die Großproteste, und, ja.
Aber wenn der Bau jetzt schon begonnen hat, wie kann ich mir das zeitlich vorstellen? Ist es den meisten erst bewusst gewesen in dem Moment, wo angefangen wurde zu bauen? Oder
Die Menschen vor Ort, also die praktisch in der Region dieses Flussdeltas leben, das ist auch politisch ein bisschen heikel, weil dort lebt auch eine griechische Minderheit. Und diese Menschen, die dort praktisch vor Ort leben, wehren sich schon seit längerem dagegen. Und es ist dann ein bisschen, also ich glaube, ich weiß nicht, was tatsächlich jetzt praktisch dieser Funke war, der dann dazu geführt hat, dass es auf das ganze Land übergreift. Aber ein Stück weit war es sicherlich auch, dass Gewalt eingesetzt wurde gegen die Protestierenden dort vor Ort. Und da kommen wir vielleicht schon irgendwie zu dem Thema, was mich sehr viel beschäftigt. Haben es einige AktivistInnen anscheinend irgendwie geschafft, eine Massenbewegung daraus zu machen, die dann auch in der Hauptstadt, in Tirana, extrem viele Menschen auf die Straße treibt, auch mit einer gewissen Ausdauer. Tag für Tag werden es mehr. Und die sehr effizient sind insofern, dass sie jetzt so weit sind, dass sie wirklich Druck ausüben können auf die albanische Regierung, weil sie sich die EU jetzt eingeschaltet hat. Und wenn...
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ist die aktuelle Rolle der EU in dieser Situation?
Die EU hat Albanien dort bereits mehrfach ermahnt in der Vergangenheit. Und jetzt gab es eben tatsächlich auch ein Statement der Europäischen Kommission, die gesagt hat, dass dieses Projekt nicht vereinbar ist mit den EU-Naturschutzverordnungen. Und das ist schon jetzt schon ein riesiger Erfolg dieser Protestbewegung, weil es häufig, auch die albanische Regierung versucht es häufig ein bisschen gegensätzlich darzustellen, als wären diese Proteste praktisch eine Hürde oder würden praktisch den Prozess der Integration Albaniens in Europa verlangsamen und als wäre dieses Projekt notwendig, um Albanien praktisch zu integrieren und für Wirtschaftswachstum zu sorgen etc. Und deswegen ist es ein sehr großer Gewinn, dass die EU jetzt praktisch, dass die sich der Spieß umgedreht hat und dass Edi Rama plötzlich mit diesem Projekt den EU-Beitritt gefährdet. Weil dann sieht es nämlich plötzlich umgekehrt aus, dann sieht es so aus, als würde er eben, oder als würde die Regierung für persönliche Vorteile auch den EU-Beitritt des Landes und damit auch praktisch das Wirtschaftliche, den Wohlstand der Menschen verkaufen. Und das ist sicherlich schon etwas sehr Wirksames bei vielen Menschen.
Also du glaubst, das hat nochmal als massiver Multiplikator auch die jetzt dafür gesorgt, dass die Zahl der demonstrierenden Menschen so weit jetzt nochmal steigen tatsächlich, obwohl die Protestbewegung ja schon recht lange jetzt aktiv ist.
Ja, ich frage mich das natürlich, weil ich habe da viel drüber nachgedacht, dass, ich meine, eine in der aktuellen Zeit, wo irgendwie praktisch progressive, klimaschutzfokussierte Bewegungen so unter Druck sind, eigentlich überhaupt keinen Machtanspruch mehr irgendwo stellen können, keine Kontrolle wie über Themen gesprochen wird, worüber gesprochen wird, vollkommen erloschen ist, man überhaupt keinen Druck mehr auf politische Entscheidungsträger und hat man nichts mehr in der Hand hat und gefühlt auch keine Strategie. Das ist so ein bisschen momentan das Gefühl, das ich habe, wie man es dann gerade in Albanien gegen eine doch sehr autoritär auftretende Regierung schafft, so eine Bewegung auf die Beine zu stellen, die dann so erfolgreich ist, die wirklich wieder ein Druckmittel in der Hand hat gegen die Regierung und die eine reelle Chance hat tatsächlich. Das ist natürlich etwas, wo ich mich sofort gefragt habe, was kann man daraus lernen?
Aber bevor wir zu dem eventuellen Learning kommen, du glaubst wirklich, dass es da noch Möglichkeiten gibt, zeitlich auch agieren zu können, ohne dass das so lange in die Länge gezogen wird, bis das dann der ganze Flughafen alles fertig ist?
Es ist halt die Frage, wie weit diese Bewegung auch bereit ist zu gehen. Also ich meine, man kann...
Also es müssten ja auch eigentlich auch, da müssen ja auch immer noch eine Menge Menschen vor Ort mit eingebunden sein. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die USA da jetzt irgendwie 40.000 Bauarbeiter einfliegen lässt, die dann dieses Resort bauen oder so. Ja. Das heißt, es muss ja auch vor Ort irgendwie Firmen geben, die dort, die wahrscheinlich auch sehr, sehr lukrative Aufträge bekommen.
Also auch bei den Ausschreibungen, also die albanische Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption und organisierte Kriminalität ermittelt sowohl wegen dieses maßgeschneiderten Gesetzes, sie ermittelt auch wegen zahlreicher anderer Korruptionsvorwürfe bei der Ausschreibung für diesen Flughafen zum Beispiel. Okay. Also die Vorwürfe sind dort recht vielseitig. Und dementsprechend, ich denke, dass, also ich glaube erstens, wie gesagt, dieser Punkt, was macht jetzt die EU? Ist sie bereit, darüber hinwegzugehen oder sagt sie konkret, das gefährdet die Beitrittsverhandlungen? Es gibt ja eben so verschiedene Kapitel. Man kann praktisch so, man könnte so ein Kapitel zum Beispiel suspendieren. Man könnte sagen, okay, dieses Kapitel ist nicht erfüllt und wird suspendiert. Dann ist das solange das suspendiert ist, auf jeden Fall kann kein Beitritt erfolgen. So alle Kapitel müssen abgeschlossen sein. Das wäre ein sehr scharfes Schwert, das man ziehen könnte. Und ansonsten, ich meine, es bleibt immer noch der zivile Ungehorsam. Ne? Also es wird schwer, so ein Luxusresort zu betreiben, wenn die lokale Bevölkerung wirklich bereit ist, sich aktiv, auch militant dagegen zu wehren.
Das wird abgeriegelt. Da kommen Eistruppen hin, die das abriegeln, absichern.
Das wäre dann halt die völlige Eskalation. Das ist die Frage, ob die albanische Regierung dafür die Autorität hat, dafür den Rückhalt hat. Oder ob das nicht auch der endgültige Todesstoß dann für den EU-Beitritt ist. Also die Hoffnung ist so ein bisschen, dass man sie in der Zwickmühle hat, dass sie nicht eskalieren können, weil sie zumindest diesen liberalen, also das ist ja so ein bisschen die Strategie der aktuellen albanischen Regierung, nach außen hin sich als extrem liberal, proeuropäisch, zukunftsweisend darzustellen, während sie nach innen aber doch noch, auch noch relativ autoritär auftreten. Und die Hoffnung, die Bewegung hat, wäre, sie in der Zwickmühle praktisch gefangen zu haben. Dass sie nicht eskalieren können, ohne sozusagen ihr internationales Image zu zerstören. Und das muss die Bewegung sicherstellen, dass das passiert. Und das macht sie sehr gut momentan über Social Media. Sie ist sehr präsent. Damit hat sie das Druckmittel in der Hand, dass die Regierung nicht eskalieren kann, dass sie nicht
die diese Bewegung zu.
Niederschlagen
ja, ja.
kann.
Ja, ja.
Und dass sie, ne, auf der anderen Seite, so kann man sie eventuell dann in eine Situation bringen, in der sie entweder eskalieren oder nachgeben müssen. Und sie können nicht eskalieren, also müssen sie nachgeben. Das ist so die...
Aber wie soll nachgeben gehen?
Das Ganze abzublasen.
Naja, da werden ja schon zahlreiche Gelder geflossen sein, ne?
Ja. Ich meine, deswegen hat sich die Forderung ja auch am Anfang von ne, Baustopp, Aussetzen, diese Prüfung noch einmal richtig nach den Standards, so wie das zu sein hat, durchführen, hat sich ja verschoben zu, naja, also eigentlich gibt es dort keinen Ausweg mehr, außer dass diese Regierung zurücktritt. Weil wie soll das funktionieren, wenn dort offensichtlich Gelder geflossen sind, die dort nicht hätten fließen dürfen, wenn die Menschen, die dort in den Entscheidungspositionen sitzen, und ich bin mir ziemlich sicher, auch Edi Rama, der Premier selbst, bestochen
ja,
wurden.
Ja,
wenn muss die bestochen ja. wurden, ne, wie, also dann gibt es für die ja nicht wirklich einen Ausweg, außer dass diese Regierung zum Rücktritt gezwungen wird, praktisch. Deswegen hat sich ist mittlerweile eigentlich auch Konsens bei diesen Demonstrationen, dass es darum geht, dass die Regierung insgesamt abtreten muss. Dass es da keinen anderen Ausweg mehr gibt.
Aber auch das wäre ja dann mit einem zeitlichen Prozess verbunden, vermutlich Neuwahlen etc., ja. Organisation, was wieder Zeit ist, wo mehr Luxusressortbestandteile schon hochgezogen sein könnten.
Ich glaube auch auf jeden Fall der Faktor Zeit ist das, was auf deren Seite steht. Aber ich glaube auch, dass sie merken, dass sie das jetzt nicht einfach so weitermachen können. Und ich meine, es kommt ja auch Stück nach und nach mehr raus. Also zum Beispiel eben bei dieser Prüfung, wo du, wie gesagt, normalerweise natürlich prüfen musst, auch unter Umweltschutzgesichtspunkten, ob du dort bauen kannst. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, Zugvögel sind so ein ganz entscheidender Punkt. Und die haben halt für dieses gesamte riesige Areal haben sie sich exakt 10 Tage genommen, um diese gesamten Zugvögelpopulationen zu kartieren. Wo dann halt Menschen gesagt haben, Moment mal, das sind ja Zugvögel. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Die müsst ihr ja ein ganzes Jahr beobachten, um zu wissen, wer wann, also welche Populationen wann da sind. Wie sollt ihr denn Zugvögel sein. 10 Tage lang?
Von der Donnerbach-Stelze? Nee, da ja. gab's gar keine.
Ja, und ja. dann auch dass diese Liste dort offensichtlich, ich weiß wirklich nicht, ob sie das mit AI gemacht haben oder so, oder ob sie das copy and pasted haben.
Da waren irgendwo. Tiere drauf,
da die es gar nicht gibt. Da waren Tiere drauf, ne? Die in Albanien nicht existieren. Also sowas.
Eisbären 2. Ja.
Sowas zeigt ja auch offensichtlich, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass das Ding so groß irgendwie. Wird.
Ja, ja.
Dass sich da irgendwer für interessiert. Dass sie wirklich gedacht haben, damit kommen sie so durch. Und das geht im weltweiten Chaos, das momentan halt unter. Dafür interessiert sich sehr schnell niemand mehr. Und das ist
was ja auch eine Einschätzung wäre, ja. die, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, ich erstmal teilen würde, ja. vollem Umfang.
Hätte ich an deren Stelle mehr wahrscheinlich auch gedacht. Und umso beeindruckender ist es, wie gesagt, dass so eine Bewegung entstanden
okay,
ist.
Okay, und jetzt verstehe ich deinen Bogen. Und deswegen hat es dich besonders interessiert, wie gelingt es gegebenenfalls, diese Schwelle zu überschreiten, dass aus einer am Anfang ja sehr, sehr kleinen Protestbewegung etwas wird, welches wirklich in der Größe und in der, ja, man muss ja schon von einer Macht sprechen, ja. irgendwie so ein bisschen in einer gewissen Form, dann auch wirklich was ausrichten kann.
Ja. Und das ist halt, wie gesagt, ein krassen Kontrast, wenn ich mir zum Beispiel deutsche Umweltschutz-, Klimaschutzbewegungen momentan angucke, die machtlos sind de facto. Also ne, da sind genauso viele, wahrscheinlich also mehr, weil Deutschland natürlich sehr viel größer ist, extrem viele Menschen, die wissen auch, sind auch alle extrem gut in dem, was sie machen und die stecken auch mit, denen bedeutet das auch alles und sie stecken auch mit allem, was sie haben, dahinter. Aber sie haben de facto... Sie haben keine Macht, sie haben keine Diskursmacht, sie können die Politik nicht unter Druck setzen. Sieht man ja diese Forderung, also das, was 2019 irgendwie noch war, dass man persönlich mit der GroKo damals verhandeln konnte praktisch und ihnen mehr oder weniger, ja, man konnte auch nicht alles durchsetzen, aber man konnte schon sehr viel mehr Einfluss nehmen und plötzlich ging es sehr schnell, Kohleausstiegsgesetz war da, etc. Das ist ja heute völlig unvorstellbar. Und das ist natürlich etwas, was wir uns alle irgendwie zurückwünschen ein bisschen. Deswegen gucke ich sehr aufmerksam auch auf diese Bewegung in Albanien, um zu schauen, was ist so, ne, was war dort das Rezept, was dazu geführt hat, dass sie so mächtig wird. Und natürlich darf man sich auch nichts, man darf sich auch nichts einreden. Ich war ja bei dem Protest der Diaspora in Berlin selbst, habe dort ja auch eine Rede gehalten und es ist offensichtlich keine reine Naturschutzbewegung, keine reine Umweltschutzbewegung. Es geht sehr viel um die Korruption im Land. Es geht sehr viel um die, wirklich die politischen Vorgänge, die dahinter stecken, also um dieses Gesetz, welches Kushner sich persönlich bestellt hat, um die Korruption im gesamten albanischen Staat. Und das, ne, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und es geht natürlich auch, es ist natürlich auch ein viel Patriotismus, viel Pathos, ein Stück weit vielleicht auch Nationalismus im Spiel. Also du siehst auf diesen Protesten natürlich überall albanische Flaggen und es wird auch praktisch dieser, was ja auch erstmal nicht falsch ist, diese Idee von, naja, es ist dieses Land oder auf dieses Land, auf diese Fläche haben die Menschen Anspruch, die dort leben. Es gehört den Menschen, die dort leben. Es ist so ein bisschen, also einer der Slogans ist ja auch Albanien den AlbanerInnen. Das ist, wenn man das mal auf Deutschland überträgt, dann kann man sich, das ist auch unvorstellbar. Aber ne, in Albanien ist damit halt gemeint, dass es halt die Mehrheit der AlbanerInnen ist. Also in einer Demokratie, ne, ist es die Mehrheit der Bevölkerung, die darüber entscheiden sollte, was mit dieser Fläche passiert und nicht ausländische Investoren aus den USA. Also von daher ist das insofern ein pro-demokratischer Slogan eigentlich auf diesen Demonstrationen. Und natürlich spielt eben diese Heimatverbundenheit und diese Heimatliebe und diese Verbundenheit, die Menschen zu diesem, ne, also es ist wie gesagt alles etwas, was in Deutschland hochproblematisch wäre, wenn man sich vorstellt, dass ein bestimmtes Volk auf eine bestimmte Weise mit einer Fläche, mit einem Land verbunden ist. Das ist auch kein Gedanke, mit dem ich was anfangen kann, aber er ist eben bei sehr, sehr vielen Albanern doch tief verwurzelt und hilft natürlich auch, um dort so viele Menschen zu mobilisieren und erklärt, warum das vielen dort so nahe geht und sie so ein Mobilisierungspotenzial hat. Hm. Und, ja.
Dann sitzen jetzt sicherlich viele Menschen und haben deinen Podcast oder unseren Podcast gehört und überlegen sich jetzt, okay, habe ich verstanden? Was kann ich tun?
Ja, also es gibt eine Petition, die wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Die kann man unterschreiben und die kann man teilen. Das ist sicherlich ein weiterer, unter sehr, sehr vielen kann das ein weiterer Druckfaktor auf jeden Fall sein. Da steht dann erstmal einfach eine nackte Zahl, wie viele Menschen das gefordert haben. Das ist immer hilfreich. Es gibt auch weiterhin Proteste, die von der albanischen Diaspora organisiert werden. Ich war, wie gesagt, bei einem in Berlin, habe dort selber eine Rede gehalten. Die sieht man, kann man auch auf Instagram auf unserem Kanal sehen. Die könnt ihr auch teilen natürlich. Da erkläre ich das auch nochmal kurz. Und ich halte auch auf unserem Kanal natürlich, teile ich Aufrufe zu Demonstrationen. Wenn ihr Zeit habt und vor Ort seid in einer Stadt, in der solche stattfinden, seid ihr auch als praktisch nicht Teil der albanischen Diaspora, seid ihr dort sehr willkommen und eure Unterstützung und Solidarität ist sehr willkommen. Also das geht natürlich genauso. Und ansonsten immer, also ich glaube, in dem Fall ist es noch wichtiger als bei anderen Themen oder könnt ihr noch mehr bewegen, indem ihr wirklich teilt und das Thema noch größer macht. Also häufig ist das ja so ein bisschen, denkt man sich so, naja, es
Wissen eh schon alle.
Und ist auch ein bisschen
kam schon fünfmal in den Nachrichten,
eingeredete ja. Selbstwirksamkeit, dass ich dazu jetzt was geteilt habe und dass ich dadurch geholfen habe. Aber ich habe ja gerade erklärt, warum es für die albanische Regierung echt ein Problem sein kann, wenn das Thema europaweit größer wird. Also macht es europaweit größer. Das könnt ihr auf jeden Fall tun.
Hm. Okay. Dann haben wir in einer smarten halben Stunde mal jetzt Thema 1 abgearbeitet, oder?
Ja.
Würde ich sagen. Hast du schon Geburtstag? Nee.
Nee,
du hältst mich auf dem Laufenden, auch was das angeht. Oder muss ich da selber auch noch nachgucken? Du hast mal geguckt, ob du da noch so zu sehen bist? So?
Ich habe mich eigentlich nicht wirklich bewegt.
Ich bin mir nicht sicher,
aber du bist schon mal Bild so... Das Bild spiegelt sich jetzt halt auch nicht mehr im Fenster,
sondern ja, ich weiß.
Da ist diese Leiste dazwischen. Deswegen kann ich
weil nicht ich jetzt sehen. Unseren, ich habe unseren hochprofessionellen zweiten, den Long-Selfie-Stick, den habe ich jetzt
im Einsatz. Ja, es war lustig, wie du da eben am Fenster hantiert hast und die Kamera hier so auf das Bett ausgerichtet hast.
Ja.
Und du meintest, da unten
wäre... Soll ich nochmal gucken jetzt, oder?
Ja.
Weil irgendwie bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber ich kann es auch so nicht sehen.
Guck, Aber berührst nicht.
Ja, doch, ich glaube, man sieht dich gut.
Gut.
Ja, super.
Ja.
Dann können wir schon weitermachen, ja, oder? Ja, warte, nee, dann, ich trinke noch einen Schluck Wasser.
Okay, ja, ich trinke auch was.
Okay, ich bin startklar. Was ist denn das nächste Thema?
Dann können wir über meine Prüfung sprechen.
Oh ja. Aber da bist du. Ja, gut, erzähl erst mal.
Ja, also ich habe meine erste Prüfung geschrieben, dieser neuen Prüfungsphase in Semester 4. Es ist natürlich ein bisschen anders diesmal, weil ich habe jetzt gerade Lernphase und ich habe eine Prüfung bereits am Beginn der Lernphase geschrieben. Das ist das erste Mal, es ist eine sogenannte Semesterendprüfung. Man schreibt sie praktisch direkt am letzten Tag des Semesters. Und es lag daran, dass es kein normales Fach war, sondern ein sogenanntes Guest-Fach. Das sind Fächer aus dem sogenannten Wissenschaft- und Kontextbereich, sprich keine naturwissenschaftlichen Kernfächer zur Physik und Mathematik, sondern geisteswissenschaftliche Fächer, die sich eben mit Wissenschaft im Kontext beschäftigen. Also damit, wie Gesellschaft auf Wissenschaft wirkt und wie Wissenschaft auf Gesellschaft wirkt. Alle PhysikerInnen müssen in diesem Bereich eine bestimmte Anzahl an Kreditpunkten sammeln, um das Studium abzuschließen. Das entspricht in der Regel drei solcher Fächer, die man macht. Meistens eins im vierten, eins im fünften, eins im sechsten Semester. Und ich habe jetzt im vierten eben mein erstes solches Fach abgeschlossen. Ja, hoffentlich abgeschlossen, ich habe die Prüfungsergebnisse noch nicht. Und das war feministische Philosophie und Wissenschaftskritik. Und ja, es war ein sehr geiles Fach. Ich habe es sehr genossen während des Semesters. Ich bin echt zu fast jeder Vorlesung gegangen, obwohl ich dieses Mal mit Vorlesungen, ja, also ich bin dieses Semester zu weniger Vorlesungen gegangen, habe mehr Selbststudium gemacht. Aber da bin ich wirklich fast zu jeder Vorlesung gegangen, weil ich die Vorlesungen sehr genossen habe und auch die Diskussionen und Gespräche auch mit der Professorin und mit anderen Studierenden, das war sehr, sehr cool. Und ich habe auch einfach echt extrem viel gelernt, was ich vorher nicht wusste. Und dieses Fach hat auch außerhalb, ne, der Vorlesung selbst mich sehr viel zum Nachdenken gebracht und mich häufig dabei erwischt, wie ich in freien Minuten über Ideen daraus nachdenke und sie für mich so weiterentwickle. Und hat mein Weltbild auf jeden Fall ein Stück weit weiter entwickelt. Und ja, jetzt habe ich die Prüfung geschrieben. Die ist, würde ich sagen, recht gut gelaufen, aber zum Ergebnis kann ich halt noch nichts sagen. Mhm.
Und dann kommt Uwe in die Kommentare und sagt, was für eine Unverschämtheit das ist, dass unsere Steuergelder für so ein Unsinnsstudium ausgeben, dass du entweder zur Bundeswehr oder gefälligst mal richtig arbeiten gehen sollst.
Das sind ja Schweizer Steuergelder erstmal. Mhm. Außerdem müssen wir...
Ich glaube, da wäre Uwes Kopf schon explodiert.
Ja. Wir müssen ja jetzt auch die dreifachen Studiengebühren zahlen im Vergleich zu den Schweizern. Aber naja. Ja, also ich habe tatsächlich auf Instagram, guck mal, es ist ja so, wenn ich solche Videos aufnehme, es gibt Videos, wo ich weiß, was ich gerade tue und wo ich weiß, ich lege danach das Handy weg und ich öffne es zwei Tage, öffne ich Instagram erstmal nicht mehr. Solche Videos gibt es. Das war keines davon. Das war wirklich eins, ich bin aus der Prüfung rausgekommen und...
So eher so das Status-Update.
Genau, so, hey, ja, kurzes Update, ich habe gerade meine Prüfung geschrieben, es ging um das und das, hat mich zum Nachdenken gebracht, weil so und so, und jetzt geht's mal nach Hause und für die weiteren Prüfungen lernen. Und dann am Abend habe ich wieder reingeguckt und so, ach du Scheiße, was zur Hölle ist hier los? Ich habe tatsächlich über...
Das, du hast es echt abends erst registriert?
Ja.
Ich hab das...
Das ging ja nach 2-3 Sekunden los. Also sofort.
Aber ich habe das Posting aufgemacht und habe gesagt, oh, jetzt zündet da wieder das Internet an. Ja, warum?
Ja. Nee, weil ich hab ja wirklich nur über meine Prüfungen berichtet. Ich habe auch nicht mal... Ich habe nicht mal einen wirklichen... Ich habe keinen Take rausgehauen dazu. Ich habe keine Meinung dazu rausgehauen. Ich habe ein Zitat wiedergegeben und habe sehr neutral über... die 4B-Bewegung, weil ich bin von der auch kein Fan, ehrlich gesagt, können wir gleich noch zukommen, aber...
Ich würde sagen, du musst, wenn dann, also wenn wir dort jetzt in die Tiefe gehen wollen, was wir gerne machen können, ich wäre jetzt lieber gerne insgesamt auf dieses gesamte Wahlfach, nicht explizit auf dieses Ding, aber erzähl vielleicht dann trotzdem mal kurz.
Okay, also die Grundidee dieses Faches ist es, Philosophie aus feministischer Perspektive. Sprich, die Frage zum Beispiel, was ist eigentlich Geschlecht? Insbesondere, was ist eine Frau? Warum stellt man eigentlich immer die Frage, was ist eine Frau? Aber kein Mann stellt die Frage, was ist ein Mann? Na, weil der Mann gleichgestellt ist mit dem Menschen. Ein Mann ist einfach ein Mensch, aber eine Frau ist spezifisch eine Frau. Da geht es schon los. Und das ist praktisch der Beginn dieser Idee, praktisch Philosophie, also feministische Philosophie. Und dann geht es eben darum, wie die Art und Weise, also wie Geschlechterfragen sich auf Wissenschaft auswirken, auf welche Art und Weise. Mhm. Und auf das Sammeln wissenschaftlicher Erkenntnisse. Also die Grundidee dabei ist natürlich, dass die Art und Weise, dass die Person praktisch die Wissenschaft betreibt, darf nie als über den Dingen stehend angenommen werden, sondern die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler ist immer ein Teil der Welt, den diese Person praktisch beobachtet. Und der Kontext und die Perspektive und die Situation, in die sich diese Person befindet, gehört praktisch zu den Informationen, die man braucht, um diese Ergebnisse einzuordnen. Die Ergebnisse existieren nicht unabhängig von der Situation, in der sie gewonnen wurden.
Ja.
Und das Problem ist eben, dass wir bei einigen Menschen nicht wahrnehmen, dass diese sich in einer spezifischen Situation befinden. Ja? Ein Mann zu sein, wird nicht als eine spezifische Situation wahrgenommen. Ein Mann zu sein, wird einfach wahrgenommen als ein Mensch zu sein, als das Selbstverständliche. Wenn du ein Mann bist, dann sagt dir niemand, du siehst das und das nur so, weil du ein Mann bist. Sondern wenn du ein Mann bist, dann hast du den objektiven, direkten Zugang zur Realität und alles, was du so wahrnimmst, ist auch genau so und hat nichts damit zu tun mit deiner Perspektive als Mann. Umgekehrt, wenn du eine Frau bist, und ne, das ist dieses Bild, was wir dort haben, dann ist dein Körper praktisch eine ganz spezifische Situation, die du praktisch erwähnen musst, um das richtig einordnen zu können. Zum Beispiel gibt es diese Idee, dass dein Körper dann praktisch eigentlich eine Art Gefängnis ist, weil du hast ja Hormondrüsen, während Männer natürlich keine Hormondrüsen haben. Also haben sie natürlich auch, aber das ist immer das, was verschwiegen wurde. Und auf diese Weise hast du keinen direkten Draht, keinen direkten Zugang zur Realität, sondern du siehst die Welt eben durch eine Brille, die Dinge verzerrt. So. Und dadurch, dass wir bestimmte Situationen nicht als Situationen anerkennen, sondern davon ausgehen, dass diese Perspektive objektiv ist, begehen wir grobe naturwissenschaftliche Fehler. Und das hat in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft, dann sind wir wieder in der empirischen Naturwissenschaften, Physik, Biologie etc., hat das häufig zu groben Fehlern geführt. Das ist der Gedanke dahinter, warum es dieses Fach an der ETH gibt. Und ich habe, also dieses Fach besteht aus einer Prüfung und aus einer Präsentation, die man hält. Und ich habe mich so ein bisschen spezialisiert in diesem Fach auf so eine Überschneidung. Und zwar Simone de Beauvoir ist eine der so bekanntesten feministischen Philosophinnen überhaupt. Also mit ihr geht das, sie wurde praktisch in der ersten Stunde behandelt. Ich habe unter dem Gesichtspunkt ihrer Philosophie habe ich mir die 4B-Bewegung, oder habe ich mich mit zwei Kommilitoninnen zusammen, wir waren so eine Dreiergruppe, haben wir uns die 4B-Bewegung in Südkorea angeschaut. Das ist eine moderne Bewegung in Südkorea, die erst seit wenigen Jahren so existiert. Und 4B bedeutet praktisch 4 Neins, weil diese Bewegung praktisch aus Frauen besteht, die diese 4 Neins, also keine Ehe, kein Dating, kein Sex und keine Kinder mit Männern. Das ist praktisch also eine Art Boykott sozusagen. Ein Boykott des männlichen Geschlechts, so könnte man das vielleicht nennen. Und das ist...
Glaubst du, das war, als kleine Zwischenfrage, glaubst du, das war mit ein Punkt, dass die Uwes in den Kommentarspalten so steil gegangen sind?
Möglich. Aber ich meine, ich habe zu dieser Bewegung ja nicht wirklich Stellung genommen. Ich habe nur gesagt, dass es ein interessantes Phänomen ist. Ich habe nicht gesagt, dass nicht
bewertet. Nein, aber die pure, ich glaube, dass da die plötzliche Bewusstwerdung über die pure Existenz einer Bewegung, die sich vielleicht noch viele tausend Kilometer weit entfernt findet, aber die das wagt so. Das kann ich mir schon vorstellen, möglich. Dass das. Weil es war in den. Ich meine, wir sind jetzt bei 2000 Kommentaren. Kommt das hin?
Ja.
Glaube ich, irgendwas um den Dreh rum oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe sie alle gelesen.
Ja.
Dazu kommen die, wo ich dann noch gelöscht habe.
Ja.
Was nicht mehr immer ging, zeitlich bedingt leider. Waren aber schon viele in der Richtung dabei, die sich darauf, also genau, die sich auf diesen Punkt halt bezogen.
Ja, und das ist halt das Interessante, warum, oder wie gesagt, ich bin sehr zwiegespalten zu dieser Bewegung, dazu kommen wir gleich, aber das, was eben das Spannende ist, Simone de Beauvoir hat, also ne, lang her, Mitte 20. Jahrhundert, hat damals sich Hegel angeschaut. Hegel ist ja ein Philosoph, der sich die Frage gestellt hat, die Dynamik zwischen Knecht und Meister. Was macht den Meister zum Meister, was macht den Knecht zum Knecht? Weil er hat gesagt, eigentlich ergibt es ja gar nicht so wirklich Sinn, warum manche praktisch Meister sind und manche Knecht. Also das Arbeitsverhältnis praktisch, von Sklave und Herr. Denn so gesehen ist der Meister ja eigentlich vom Knecht abhängig. Der Meister kann nicht selbst arbeiten. Der Meister ist davon abhängig, dass der Knecht für ihn arbeitet. Der Knecht wiederum ist auf diese Weise eigentlich die freiere der beiden Rollen. Oder zumindest müssten Knecht und Meister im gleichen Maß voneinander abhängig sein. Der Meister kann ohne den Knecht nicht überleben. Warum also bleibt der Knecht Knecht und nutzt diese Abhängigkeit nicht, um sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien?
Weil der Meister ihm immer wieder vorgaukeln kann, ich könnte es auch selber machen.
Eine mögliche Antwort. Hegel jedenfalls hat gesagt, der Unterschied, nur dadurch definieren sich überhaupt Meister und Knecht, der Unterschied ist, dass der Meister bereit ist, sein Leben zu riskieren durch diese Abhängigkeit. Der Meister ist bereit, sich vom Knecht abhängig zu machen und seine eigene Verbindung sozusagen zur Natur, also seine eigene Wertschöpfung aufzugeben. Der Knecht ist nicht bereit, sein Leben zu riskieren, um daraus hinauszukommen. Also laut Hegel ist es mehr oder weniger Risikobereitschaft. Ist man bereit, sein Leben zu riskieren? Denn das macht der Meister auf eine bestimmte Art und Weise. Er macht sein Leben vom Knecht abhängig. Der Knecht wiederum ist nicht bereit, sein Leben zu riskieren, um sich daraus zu befreien. Das ist die ganz, ganz, ganz stark vereinfacht, das, was Hegel, wie Hegel Knecht und Meister erklärt hat. Und de Beauvoir hat sich das eben angeschaut und hat es auf den Feminismus übertragen. Praktisch auf das Verhältnis. Sie hat sich auch angeguckt, ne, damals wie heute, kann man, die Beobachtung bleibt gleich. Wie kann es bitte sein, dass eine Gruppe, die 50% der Weltbevölkerung stellt, die jeden Tag massakriert wird, vergewaltigt wird, die so stark unterdrückt wird, die so großes Leid erfährt, wie kann es sein, und die aber 50% der Bevölkerung stellt, die fast, dazu kommen wir gleich auch noch, fast 100% aller Kinder bekommt und die, ich glaube, aktuell 80% ist die letzte Zahl, die ich dazu grob gehört habe, 80% der Haus- und Care-Arbeit übernimmt. Wie kann es sein, dass diese Gruppe so stark unterdrückt wird und sich aus dieser Abhängigkeitslage nicht befreien kann? Das ist eine total heikle Frage, weil es sehr schnell eine Täter-Opfer-Umkehr auch irgendwie impliziert. Also es wird auch sehr schnell unangenehm in die Richtung, dass es plötzlich klingt nach, warum befreit ihr euch denn daraus nicht? Warum macht ihr das nicht einfach? Deswegen ist de Beauvoir auch unter Feministinnen nicht unumstritten. Aber es ist trotzdem ja erstmal eine faire Frage zu stellen, wie konnte das bitte so sein? Warum ist in allen Kulturen weltweit auch unabhängig voneinander diese Dynamik so entstanden, dass praktisch dieser Krieg mehr oder weniger, es ist eine Art kalter Krieg, muss man ja sagen, dass der dazu geführt hat, dass Frauen in einer unterdrückten Position landen und trotz dieser enormen Abhängigkeit sie dort nicht rauskommen. Und also trotz dieser enormen Abhängigkeit der Männer von ihnen, so, gibt es ja auch immer wieder Studien, die rauskommen, die zeigen, dass Männer zum Beispiel in ihrem Wohlbefinden abhängiger sind von einer Paarbeziehung als Frauen. Also Männer profitieren von einer romantischen Beziehung mehr als Frauen. Also die Abhängigkeit ist eigentlich in die andere Richtung. Nichtsdestotrotz, ne, wenn wir auf das Gleichnis von Hegel mit Sklave und Meister gucken, das ist schon eine analoge Situation irgendwie. Aber natürlich direkter Vergleich, muss man vorsichtig sein. Und de Beauvoir hatte zwei verschiedene Antworten darauf. Wie gesagt, das ist nicht meine Meinung, sondern wie sie sich das erklärt hat. Sie hat gesagt, erstens, Frauen sind unter Männern zerstreut. Deswegen können sie anders als ArbeiterInnen, die in der industriellen Revolution haben Arbeiter damals vor allem, haben zusammen in Baracken gehaust und hatten ein Gemeinschaftsgefühl. Und auf diese Weise konnten sie zum Beispiel die sozialistische Bewegung gründen, Gewerkschaften konnten für Gleichberechtigung kämpfen. Verstehe. Frauen sind unter Männern verstreut, also zu de Beauvoirs Zeit.
Schlechtere Voraussetzungen für
Organisation. Schlechtere Voraussetzungen für Organisation. Und auch der emotionale Punkt, dass es schwer ist, gegen praktisch den Unterdrücker zu kämpfen, wenn der Unterdrücker aber gleichzeitig dein Ehemann ist sozusagen. Also wenn du den Unterdrücker im Haus hast und selbst wenn er dich vielleicht nicht als Person unterdrückt, ist es doch schwer gegen praktisch das Patriarchat, gegen Männlichkeit an sich zu kämpfen, wenn fast die engste Bezugsperson fast jeder Frau damals ein Mann war. Man ist zerstreut. Und eine Frau hat sich dann zum Beispiel, oder eine Frau in der kapitalistischen Klasse, in der Oberschicht, hat sich eher einem Mann in der kapitalistischen Oberschicht näher gefühlt als einer Frau aus der Arbeiterschicht zum Beispiel. Also andere Kategorien hatten eine bindendere Funktion als Geschlecht. Mhm. Das ist de Beauvoirs erste Erklärung. Und de Beauvoirs zweite Erklärung, und die ist hochgradig umstritten, und ich finde sie auch ein bisschen problematisch, aber de Beauvoirs zweite Erklärung dafür ist die metaphysische Angst vor Freiheit. Sie ist ja Existenzialistin. Sie ist praktisch, das ist eine philosophische Strömung, die der Meinung ist, der Mensch hat keinen vorgegebenen Sinn, keinen vorgegebenen Zweck. Er wird ohne Zweck in die Welt geworfen und es ist seine Bestimmung, seine Aufgabe, sich selbst diesen Zweck zu schaffen. Und de Beauvoir hat gesagt, dass viele Frauen und aus ihrer damaligen Zeit vor dieser metaphysischen Form der Freiheit tatsächlich Angst haben und es sich im Patriarchat praktisch bequem machen. Das ist, ne, also offensichtlich, glaube ich, muss ich nicht erklären, warum man das sehr, sehr problematisch sehen kann. Aber die Idee ist praktisch so ein bisschen, dass man Patriarchat sieht wie Religion. Es ist, das Patriarchat unterdrückt. Nichtsdestotrotz, du wirst mit einer bestimmten Bestimmung geboren und mit einem bestimmten Ziel. Dir wird gesagt, was gut ist und was schlecht ist, was du zu tun hast. Und du stehst nicht vor dieser Sinnfrage, dir selbst zu überlegen zu müssen, wofür stehe ich, was möchte ich mit meinem Leben einfach machen. Und das hat laut de Beauvoir eben eine, hat auch etwas Stabilisierendes, Haltgebendes, etwas. Mhm. Und sie lehnt das ab. Sie sagt, das ist der falsche Weg. Sie sagt, Freiheit ist wichtiger als Glück. Und dementsprechend lehnt sie das hochgradig ab, aber wirft sozusagen vielen Frauen vor, dass sie sich im Patriarchat praktisch bequem machen. So, das sind die beiden Begründungen, die de Beauvoir dafür genannt hat. Warum gelingt Frauen nicht das, was zum Beispiel Arbeitern gelungen ist, ein Stück weit? Und dann habe ich, also wenn man sich das anguckt und wenn man sich heute 4B anguckt, also zwei Ansätze auf völlig verschiedenen Zeiten, fragt man sich, was würde de Beauvoir zu 4B sagen? Ein Stück weit ist 4B, also man könnte meinen, 4B ist genau das, was sie sich erträumt hat. Denn wenn wir uns die beiden Gründe angucken, Frauen sind unter Männern zerstreut. Was macht 4B? 4B besteht aus Frauen, die Männer aus ihrem Leben dezentrieren, die in vielen südkoreanischen Städten praktisch Gruppen bilden, die dann das Zentrum ihres Lebens sind. Sie machen Freizeitaktivitäten zusammen, sind nicht mehr unter Männern zerstreut. Ihre engsten Bezugspersonen sind keine Männer mehr. Und zugleich, wenn man an diese metaphysische Angst vor Freiheit glaubt, sie nehmen praktisch diese Verantwortung an, ihr eigenes Leben praktisch so zu gestalten, wie sie das wollen. Sie lehnen diese gesamten Rollenbilder komplett ab und stellen sich praktisch die Frage, was sind die Werte, woran ich glaube, was möchte ich eigentlich und was ist eben nicht das, was möchten andere von mir, was möchte die Gesellschaft von mir, sondern sie nehmen praktisch diese Verantwortung, man wird ohne Bestimmung in die Welt geworfen und mit der Aufgabe sozusagen, sich selbst diese Bestimmung zu schaffen, die nehmen diese Menschen voll an. Und dementsprechend könnte man meinen, dass das eine extrem vielversprechende Strategie ist, um dem Patriarchat enormen Schaden zuzufügen. Und die Kommentarspalte spricht für sich, dass getroffene Hunde bellen. Ne? Hm. Auf der anderen Seite, 4B in Südkorea, die Bewegung ist leider sehr transfeindlich, was gar keinen Sinn ergibt, wenn man darüber nachdenkt, weil die Bewegung definiert Frauen ja eigentlich über die Rolle, über die soziale Rolle, in der sie unterdrückt werden. Und das gilt für Transfrauen ganz genauso. Transfrauen erleben auch Misogynie und zusätzlich dann noch Transfeindlichkeit, aber auch erstmal Misogynie, wie Cis-Frauen auch. Also warum sich gerade eine Bewegung wie 4B dann an ein vermeintlich biologisches Geschlecht klammert, wo sie, ohne klarzustellen, was das eigentlich sein soll, ohne es sauber zu definieren, finde ich extrem verwirrend. Und deswegen sollte man diese Bewegung auf keinen Fall unkritisch betrachten. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Deswegen habe ich es weder in der Präsentation gemacht, deswegen habe ich das auch nicht im Video gemacht, sondern habe mit einer gesunden Distanz darüber gesprochen und habe gesagt, dass es aber ein interessantes Phänomen ist. Und dass man schon ja sagen muss, naja, es ist...
Und da, du hattest so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass Uwe das auch so sieht.
Nachdem er noch nicht mal... Ich habe über Uwe nachgedacht, als ich das Video aufgenommen habe. Aber
apropos Uwe, ich muss jetzt hier nochmal gucken. Erzähl du kurz weiter, ich will nur mal kurz sicher gehen. Ja. Ich habe hier die ganze Zeit Paranoia.
Man muss halt diese Abhängigkeit sich vor Augen führen. Südkorea ist ja das Land mit der weltweit am... das weltweit die größte demografische Krise hat. Also Südkorea steht ja vor einer demografischen Krise so groß, dass ganze Landstriche veröden und aussterben. Niedrigste Geburtenrate der Welt aktuell, glaube ich. Und das geht so weit, dass viele sagen, der Verfall ist nicht mehr aufzuhalten. Wir haben in einigen Jahrzehnten eine Gesellschaft in Südkorea, in der es kaum noch Kinder gibt, in der praktisch fast die gesamte Bevölkerung, ein Großteil der Bevölkerung aus RentnerInnen besteht, in der wirklich, wie gesagt, ganze Städte zu Geisterstädten werden und die Natur sich große Teile des Landes zurückholt, in der auch der Südkorea sich nicht mehr verteidigen kann gegen Nordkorea, weil sie gar nicht mehr genug junge Menschen haben für die Armee beispielsweise. Also in Südkorea hat diese Abhängigkeit von Frauen nochmal eine ganz, ganz andere Dimension, die wirklich, ne, also wenn sie das wollten, könnten sie die Gesellschaft sofort zum Kollaps bringen, wenn sie an einem Strang ziehen würden. Sie könnten dieses Land zerstören. Sie könnten sagen, dieses System, welches uns tötet, das reißen wir mit, das zünden wir an. Die Macht hätte man. Diese Dimension hat 4B in Südkorea aktuell nicht. 4B hat auch wenig zu tun mit der geringen Geburtenrate in Südkorea. Der ehemalige Präsident, der jetzt ja im Gefängnis sitzt in Südkorea, der hat zwar 4B die Schuld zugeschrieben, der hat dem Feminismus die Schuld zugeschrieben für die geringen Geburtenraten. Das ist natürlich Quatsch. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man, oder eine Strategie, über die man nachdenken muss. Sie könnte funktionieren. Und ich meine, wer weiß was Besseres? Und selbst wenn, ich meine, schlimmer wird es natürlich auf keinen Fall. Das dachte ich mir so. Deswegen, warum nicht? Warum nicht aus?
Was mir ja tatsächlich, was für mich nochmal ein, das klingt so falsch.
Was denn?
Das klingt so falsch, aber es ist der einzige Beitrag, den ich lassen kann. Ich kann es immer nur aus dem Blickwinkel der Facebook-Kommentare. Das ist mir so unangenehm. Aber weil es ja eigentlich auch ein Thema ist, wo ich einfach im Normalfall dir eher gerne zuhöre und lerne, jetzt aber ja gleichzeitig 2000 zusätzliche Meinungen immer zu diesem Thema auch sehen und lesen konnte. Weil es dann meistens so ist, dass in der Lernphase, das muss man vielleicht auch nochmal insgesamt erklären, also niemand von uns reißt sich momentan um das Bearbeiten von Social-Media-Kommentaren. Nee. Das muss man sagen. Das war eine Zeit lang anders, weil wir wirklich das Gefühl hatten, an der einen oder anderen Stelle unterstützend oder supportend einfach auch irgendwie oder jemandem eine Freude machen zu können oder einfach tatsächlich Fragen beantworten zu können, die offen sind, dass das auch unser grundsätzlicher Anspruch ist. Aber das ist natürlich schwieriger geworden, da eigentlich nahezu jedes Posting von dir in der rechten Bubble markiert wird und dann das große Zersägen losgeht. Deswegen haben wir vor irgendwann mal angefangen und haben oben in der Bio ja auch stehen, dass die Kommentare von dir kommen oder von mir und dann sie mit einem kleinen M in Klammern markiert sind. Und so ist es dann schon eine Zeit lang so gewesen, dass ich es für mich so als innerlichen Frustabbau gebraucht habe, um den Uwes zu erklären, dass sie falsch liegen. Was vielleicht aber ein Fehler war, weil ich ihnen damit auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit gegeben habe. Ihnen aber dann eigentlich immer spätestens Ruhe war, wenn ich ihnen entweder wenn ich mich zu erkennen gegeben habe, das haben nicht immer alle geglaubt, wenn ich gesagt habe, nee, Moment mal, so hier ist ja der Vater, hallo. Als ob der junge Mann Zeit hätte, sich mit ihrem Unsinn hier zu beschäftigen. Der muss studieren, der muss lernen, also das geht nun gar nicht. Aber die haben das dann gar nicht geglaubt in vielen Situationen.
Ja,
Aber was ich worauf hinaus wollte, der Blickwinkel von sehr, sehr, sehr vielen Männern war, dass du dich mit feministischen Themen nur beschäftigst, um Frauen zu beeindrucken. Also das konnte man richtig als Muster herauslesen, so, weißt du?
Ja, ich meine...
Und das war schon nochmal etwas, was mir... Also es war einer von so 3, 4, wenn man die gesamten Facebook-Kommentare, so hätte man alle in so Gruppen packen können. Und da waren die, also die größte Gruppe war mit Abstand die, was mich immer noch fasziniert, was mir auch nie so richtig deutlich war, dass es anscheinend sehr, sehr viele Menschen gibt, deren einziger Lebenserfüllungsgrund ist, arbeiten zu gehen. Ja. Das ist auf jeden Fall das, was man da so als sinnstiftenden, lebenserfüllenden, als Hauptziel eigentlich in seinem Leben. Es ist eigentlich egal, was ich in meinem Leben später mache, Hauptsache ich arbeite. Das ist schon fetisch. Das ist schon sehr fetisch. Und das war sehr, sehr viel.
Auch unter allen Posts.
Das ist unter allen Posts.
Aber auch nicht nur Arbeit, sondern also diese Verwertbarkeitslogik. Es muss...
Nützlichkeit, nützlich sein.
Auf eine ganz bestimmte Form nützlich. Und alles, was ein bisschen... komplexer ist, wofür man vielleicht eine Ecke weiterdenken muss, ist nicht nützlich, sondern ist Geschwätz.
Völliger Unsinn. Absolut.
So, und ich meine, also diese Gruppe an Kommentaren habe ich überlesen, glaube ich. Aber ich meine, prinzipiell ist es immer nachvollziehbar.
Muss mal gucken, es sind sehr, sehr, sehr viele in unterschiedlicher Formulierung, ne? Also die Alte geht trotzdem nicht mit ihr ins Bett, also schon noch eine Spur tiefer drunter, also nicht auf irgendeiner Art von Basis, dass es eine Diskussion ist oder
weil
so.
Weil grundsätzlich, wenn du Videos machst oder wenn du Content machst über eine Form von Unterdrückung, bei der du nicht in der Rolle der unterdrückten Person bist, dann ist es erstmal klar, also logisch, dass du den Vorwurf der Performativität bekommst. Mhm. Das ist also die Skepsis ist berechtigt und sicherlich eine nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches oder Gemeines, sondern das ist eine völlig legitime Skepsis, weil es eben häufig performativer Content auch ist. Aber das kommt dann ja aus einer anderen Ecke anscheinend. Und es ist, also mal abgesehen davon, dass ich asexuell bin, ist es auch, es ist 0 Uhr.
Happy Birthday. Nein. Nee. Kommen wir erstmal zu dir, warte.
Ja.
Darf ich?
Ja.
Ja. Alles Gute zum Geburtstag. So, weiter gepodcastet.
Jupp, also abgesehen davon ist es natürlich so, dass mir. Also ich sehe dieses gesamte Geschlechterthema schon als nicht unentscheidend für die Zukunft von uns als Spezies so insgesamt. Und nichts liegt mir mehr am Herzen. Also es gibt überhaupt nichts, was mir wichtiger ist und was. Wofür ich mehr tun würde, als dafür die Menschheit in eine Zukunft zu führen, in der es keine geschlechterbasierte Unterdrückung und somit auch kein Geschlecht mehr gibt. Deswegen ist es ja schon sehr lustig, was Menschen denken, was für banale Ideen. Vielleicht noch, also eine Gruppe von Kommentaren wiederum, die mir sehr ins Auge gestochen sind die Fragen, Frauen bekommen fast 100% aller Kinder. Dieses Wörtchen fast, das ich eingebaut habe, ich wollte über die Abhängigkeit von Frauen sprechen, Abhängigkeit der Gesellschaft von Frauen, 80% der Haus- und Care-Arbeit, fast 100% aller Kinder. Ich bin, also als Physiker bin ich natürlich auf Präzision aus. Das sind 100% sagt man nur, wenn es kein einziges Gegenbeispiel gibt, sonst ist es fast 100%. Und in dem Fall sind es eben fast 100%, weil manche Transmänner können schwanger werden. Das nennt man dann Regenbogenväter. Nicht Regenbogenväter, Seepferdchenväter. Den Begriff habe ich neulich. Also weil bei Seepferdchen ist das ja praktisch die Norm. Und Transmänner, die praktisch ihre Kinder austragen, nennt man auch Seepferdchenväter. Das ist ein sehr cooler Begriff. Oder auch nicht-binäre Menschen, die die Veranlagung dafür haben, können auch Kinder zur Welt bringen. Deswegen sind es nur fast 100% aller Kinder, die durch Frauen geboren werden. Aber es war eigentlich nur ein Wort, das ich der Präzision halber eingebaut habe, wo ich auch nicht damit gerechnet habe, dass sich daran so viele stören. Aber da ist dann wiederum ja diesen Punkt, den ich gemacht habe mit bei vielen, oder ich sag mal, es gibt ja so mehrere Stufen. Es gibt diejenigen, die praktisch stur behaupten, es gibt nur zwei Geschlechter. Dann gibt es diejenigen, die sind ein bisschen weitergebildet, die Unterscheidungen machen, diese berühmte Unterscheidung Sex und Gender. Die sagen, ja, es gibt mehrere Genders, es gibt, wenn du nicht binär bist, dann kannst du ein Gender haben, das nicht männlich und weiblich ist, und du kannst dein Gender auch wechseln. Aber Sex, also biologisches Geschlecht, also ne, Sex ist Englisch für biologisches Geschlecht, Gender ist Englisch für soziales Geschlecht. Aber Sex, davon gibt es nur zwei. Und das bleibt auch gleich. So, das ist so ein bisschen die nächste Stufe. Und auch die ist ja falsch. Und das wollte ich eben klar machen, indem ich hier zitiert habe, einen Satz, ich zitiere ihn auch gerne nochmal. The idea that science can make definite conclusions about a person's sex or gender is fundamentally flawed. Also auf Deutsch, die Idee, dass die Wissenschaft definitive Schlüsse ziehen kann über das biologische oder soziale Geschlecht einer Person, ist fundamental falsch. Also weder Sex noch Gender sind binär und von außen erkennbar. Auch das sogenannte biologische Geschlecht ist nicht nur männlich und weiblich. Und das geht so weit, dass einige feministische TheoretikerInnen sagen, Sex und Gender sind dasselbe. Hm. Sex, dieses biologische Geschlecht, ist nicht biologisch. Das ist auch nur sozial konstruiert. Das führt dann, wie gesagt, sehr viel weiter in die Theorie. Aber was halt eben völliger Konsens ist, und ist, dass weder das eine noch das andere in irgendeiner Form binär ist. Und der Punkt ist eben, dass dieses Zitat, das ich dort gerade gebracht habe, halt nicht kommt von einer Person aus der Vorlesung Feministische Philosophie, überhaupt nicht kommt von aus der feministischen Ecke oder aus der philosophischen Ecke, sondern kommt von den EditorInnen des Nature. Das ist das größte und renommierteste naturwissenschaftliche Journal der Welt. Ja, das sind BiologInnen, die dort praktisch sitzen, die sagen, nein, auch bei uns in der Biologie ist das biologische Geschlecht nicht, also wir wissen gar nicht, wovon ihr eigentlich sprecht, wenn ihr biologisches Geschlecht sagt. Wir kennen kein biologisches Geschlecht. Also was meint ihr? Meint ihr Chromosomen? Da gibt es noch deutlich mehr als XX und XY. Und manchmal hast du auch Menschen mit XX-Chromosomen, die aber einen Penis haben. Und manchmal hast du Menschen mit XY-Chromosomen. Also, ne, das... Mhm. Und dann gibt es noch den Chimerismus. Wir haben, du und ich, wir beide, wir haben Zellen mit XX-Chromosomen in unserem Körper. Von unseren Eltern, von unseren Müttern. Also kein Mensch hat nur Zellen mit XY-Chromosomen in sich, auch kein Cis-Mann. Also das ist alles so viel komplexer als XX und XY, auch in der Biologie. Und das ist eben der Konsens. Und diesen Konsens haben sich sehr viele Menschen eben geweigert anzuerkennen. Oder haben...
Das hast du sehr schön gesagt. Das haben sie sich geweigert, das anzuerkennen.
Ja.
Ja. Ich meine, es waren von Gewalt über Mordgelüste und sonstige Sachen. Also so lustig wir auch damit oder so entspannt wir auch damit umgehen, so müssen wir für uns trotzdem immer abwägen. A, es ist etwas, wo du dich selbst zum Glück recht gut vorschützt, weil du eigentlich sehr, sehr selten dich um Social Media Kommentare kümmerst. Wenn dann gegebenenfalls, wenn ich dir gezielt mal sage, hey, hör mal hier oder kannst du mal die Privatnachricht beachten. Heißt aber trotzdem, es frisst immer mal wieder meine S-Bahn- und U-Bahn-Zeit. Das sind meistens so die Zeiten, wo ich dann mal die auch selber die Luft habe, um mich überhaupt darum zu kümmern. Was natürlich dann nicht mit der Verlässlichkeit einhergeht, dass es auch mal sein kann, dass uns sowas immer mal wieder überrollt und da plötzlich 400 Kommentare stehen, die nicht so wirklich geprüft sind. Umso mehr würde ich gerne, ich hoffe, das kommt da an, mal ein Dank loswerden, weil es ja sehr, sehr, sehr häufig mittlerweile vorkommt, dass aus der Community quasi widersprochen wird. Also dass wirklich deine, unsere, aber es sind ja eigentlich im Normalfall eher deine Follower, Fans oder wie man da auch immer bei welchem Medium auch immer sagen mag, die dann in den Kommentaren mit in den Ring steigen, um dort das eine oder andere gerade zu ziehen. Was aber natürlich schon auch bei so hochkomplexen Themen für viele nicht so ganz einfach ist, glaube ich. Ja, also das ist, aber nichtsdestotrotz, da bin ich auf ganz, ganz vielen Ebenen sehr dankbar, weil es mir schon sehr unangenehm ist, wenn dann, mir ist das heute das erste Mal aufgefallen, wenn dann Leute quasi in den Kommentaren unterstützen, dann aber quasi auch gleichzeitig wieder die
Ja,
Gefahr unterlaufen, markiert zu werden oder ins Visier zu geraten. Das heißt, da bin ich so ein bisschen unentschlossen, wie wir da so auch mit umgehen.
es ist auch eigen. Also, normalerweise in normalen Zeiten wäre ganz klar gewesen, dass unter so einem Post zum Beispiel alles, was Menschen misgendert, also was zum Beispiel Transmänner als Frauen bezeichnen oder umgekehrt, das darf dort nicht stehen bleiben. Das wird eigentlich sofort gelöscht, aber ich komme halt wirklich nicht hinterher. Und ich war auch am Überlegen, ob ich nicht eigentlich die Verantwortung hätte, die Kommentare zu schließen, wenn ich dem nicht Herr werde. Aber dann würde die Botschaft halt sehr viel weniger Menschen erreichen. Deswegen ist es das
Ja.
Beste, was passieren kann, ist tatsächlich, dass Menschen aus der Community das für uns übernehmen. Aber
Ja.
das kann man natürlich auch nicht
Ja, und es
verlangen.
sorgt halt, was ich halt völlig unterschätzt habe. A, ist es natürlich super, 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 super gut, wenn dort Dinge stehen, die dann dort nicht unwidersprochen
Ja,
steht.
genau.
Und das zweite, viel wichtigere ist, und das habe ich vorher halt unterschätzt, Uwe aus Gotha, meistens Motorrad im Profil. Und auf den ersten drei Bildern ist auch gegebenenfalls irgendwie dann nochmal ein Hund. Und es gibt sehr, sehr häufig auch einen Bezug irgendwie in den Followern, wenn man dann guckt, viele russische Follower oder ähnliches.
Ja.
Das gehört schon dazu.
Ja.
Irgendwie so ein bisschen. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich wo ganz anders hin.
Du wolltest den zweiten Grund nennen, aus dem es wichtig ist, wenn Menschen
Ah,
dort nicht
genau.
widersprochen
Oh,
wird.
danke, danke, danke. Es
Genau.
ist echt spät und
Ja.
ich bin ganz schön im Arsch. Die letzten 4 Wochen haben mich so an die Wand genagelt, Jesus. Es ist, was heißt die letzten 4? Also nicht eine längere Zeit, aber ich wollte damit nur sagen, wenn diese Uwes immer kommentieren, dann landet das natürlich auch in deren
Klar.
Timeline, in deren Umfeld, in deren Freundeskreis, bei deren Facebook, was auch immer, Freunden. Und das sind halt tendenziell auch eher wieder Uwes. So, und wenn jetzt, ich will nicht sagen, ein normal denkender Mensch, wenn jetzt anständige Menschen mehr Dinge kommentieren, teilen, posten, also das muss ja noch nicht mal immer eine Teilung eines Artikels sein, man kann da auch einen Solidaritätskommentar oder sonst was
Ja.
drunter setzen oder so, dann hilft das auch wieder, dass der Algorithmus, er sagt, okay, das scheint anständige Menschen zu interessieren, also spielen wir das mehr anständige Menschen aus insgesamt.
Stimmt.
Also das spielt, glaube ich, schon nochmal eine ganz, ganz entscheidende Rolle, weil heute hast du ja wieder, was war heute das Thema? Heute war doch wieder irgendein
Heute ging
Posting.
es um ein Gesetz der Militärjunta in Niger, die als erstes Land der Welt Asexualität kriminalisiert haben.
Genau.
Ja.
Und das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, dass da plötzlich wieder 250 Kommentare, davon
Ja.
170 bei Facebook auf dem Tacho stehen und Uwe und Co. wieder mächtig Spaß haben dort. Das konnte ich jetzt recht schnell durch Blogs einfangen,
Ja.
aber es sind auch total viele Widerspruchskommentare drunter,
Ja.
sodass ja, dass ich Zeit habe, mit dir zu podcasten heute Nacht, weil ich nicht Uwes Kommentare beantworten muss. Ja?
Ja.
Vielen, vielen Dank dafür. Ja.
Und vielleicht um diesen Themenblock mit etwas Positivem abzuschließen. Wir haben jetzt seit einigen, also eine recht aktuelle Nachricht, wir haben zum ersten Mal bipaternale Zeugung bei Mäusen geschafft. Also,
Wir beide?
nein,
Ach so, ich wollte gerade sagen.
wir als Spezies.
Okay.
Ein Fortschritt. So, wenn ich von wir spreche, dann meine ich grundsätzlich eigentlich erstmal immer
Es
wir
war ein
Menschen.
Spaß.
Ja. Das heißt, wir haben zum ersten Mal Mäuse oder eine Maus aus zwei Spermien gezeugt, ohne Eizelle. Und das mit zwei Eizellen ohne Spermium ist uns das Ganze schon gelungen. Das ist sehr schwierig, weil da ist das sogenannte Imprinting-Problem. Das ist sehr komplex, wie diese beiden Keimzellen dort jeweils Gene des anderen ein- und ausschalten. Und das muss im Labor alles nachgestellt werden, praktisch, um zu ermöglichen, dass aus zwei Spermien oder aus zwei Eizellen ein gesunder Organismus entstehen kann. Die Information ist da, aber dass sie richtig ein- und ausgeschaltet werden, das ist sehr herausfordernd. Und das hat bei Mäusen geklappt und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wahrscheinlich von einigen Jahren, maximal Jahrzehnten, bis das auch bei Menschen funktioniert. Und
Okay.
das wäre natürlich für die queere Community ein riesiger Schritt, wenn ein lesbisches Paar beispielsweise ein Kind zeugen kann, welches Und beide Elternteile sind genetische, biologische Eltern. Und man kann das dann noch weiter denken zu in nicht allzu ferner Zukunft könnte das Aufziehen von Kindern bis zur Geburt außerhalb des Mutterleibs, außerhalb des Uterus passieren, in praktisch künstlichen Brutkästen. Und dann wären wir an einem Punkt, wären wir aus rein technologischer Perspektive, wären wir ein gutes Stück weiter in einer geschlechtslosen Menschheit, weil wir plötzlich alle Zugang zu den Reproduktionsmitteln praktisch hätten. Und es dafür schon einmal keine Rolle mehr spielen würde, welche genetische Veranlagung man hat. Eine beliebige Gruppe von Menschen könnte beschließen, wir wollen Nachkommen haben. Und das wäre möglich. Das wäre wieder, es ist ja wieder so ein Punkt, wo dieses Fach perfekt für ist, weil was hätte das bitte für weitgehende gesellschaftliche Implikationen? Das ist doch nichts, was du ignorieren kannst. Du kannst nicht an sowas forschen und dir überhaupt nicht die Frage stellen, ja, was macht das denn mit der Gesellschaft, wenn das möglich wird? So, deswegen meiner Meinung nach eine sehr positive
Nein,
Nachricht.
nein.
Aber
Also
ja.
deswegen habe ich ja auch aufgehört,
Ja.
mich mit den Kommentaren da zu beschäftigen. Das ergibt eh keinen Sinn. Aber mir fällt gerade noch eine Gruppe ein an Kommentatoren, mit denen wir eigentlich nicht sprechen sollten,
Ja.
aber wo mich trotzdem mal deine Meinung zu einer Frage interessieren würde. Und zwar, es ist ja so einer der Hauptvorwürfe ist ja eigentlich, also wenn du nicht beschimpft wirst, dass du behindert bist, was ich immer ja schon fast wieder amüsant finde, weil man ja anfangen könnte, ja, was noch? Aber dass auch immer dieses Linkssein, ja, linker Müll, linke Utopien, linke dies, das, Ananas. Magst
Linke
du?
und Utopien als Schimpfwort des Welt.
Ja, also so ganz. Also was mich würde interessieren, was du glaubst, wie es dazu kommen konnte, dass global betrachtet ja wirklich nur eine absolute Minderheit, also eigentlich wahrscheinlich eine der minderwertigsten Minderheiten auf qualitativer und quantitativer Ebene, wenn man auch nur einen Hauch von Moral und Ethik mit einbezieht, so wahnsinnig viel Macht dann trotzdem. Also all das, was uns immer als Verschwörungstheorie erzählt wird, diese Elite und so weiter, eigentlich gibt es das ja dann doch irgendwie wirklich
Steht halt rechts.
nur ganz anders, als wir uns das
Ja.
vorgestellt haben. Was glaubst du, wie diese gigantische Täter-Opfer-Umkehr eigentlich gelingen konnte? Dass es Menschen gibt und dass Uwe jetzt zu Hause sitzt und sagt, eigentlich ist es was Schlechtes, wenn wir jemanden hätten, der, also auf Kanzler, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, das ist vielleicht ein ganz, ganz cooles Beispiel, weil mir vorhin ganz spontan auf die Idee kam, was wäre denn, wenn man den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin tatsächlich direkt wählen könnte, ohne dass es
Ja.
irgendwie, sondern dass es da keine großen politischen
Ja.
Lobbyprozesse in
Ja.
Parteien gibt, sondern das wäre wirklich. Und dann hatte ich gedacht, naja, wenn Katharina König-Preuß Bundeskanzlerin wäre, dann wäre das grundsätzlich erstmal ein Mensch, wo ich sagen würde, da hätte ich überhaupt keine Sorge, dass die auch ihr komplettes Kabinett zusammenstellen kann. Und es würde doch garantiert, es würde auch niemand argumentativ widerlegen können. Kein Eierleckender, sonst irgendwas. Niemand würde es widerlegen können, dass wenn die sich hinstellen und sagen, und das ist mein Kabinett und das ist, was wir für die Gesellschaft machen, da würde doch die absolut überwältigende Mehrheit an einigermaßen klar denkenden Menschen
Ja.
sagen, ja, das macht natürlich schon auch Sinn irgendwo.
Ja,
So,
vermutlich.
wie konnte es passieren, dass genau umgekehrt da oben jetzt jemand steht und eigentlich irgendwie so mehr oder weniger sagt, naja, ihr seid faule Schweine, ihr müsst mehr arbeiten, ihr müsst dies und ihr müsst länger arbeiten und dass das irgendwie dann trotzdem so im Gesamtkonzept, ich meine, es funktioniert ja nicht, das
Nee.
ist ja das eines der Hauptprobleme, aber warum hat linke Politik so einen wahnsinnig schlechten Ruf?
Ich habe keine definitive Antwort darauf. Es gibt ja so die Idee, die häufig genannt wird, also offensichtlich ist es so, dass es von Anfang an kein fairer Kampf ist, dass eine Asymmetrie vorliegt. Die
Durch die
Frage ist,
finanzielle, durch die Macht oder die
das
finanzielle
wäre,
Macht.
also das ist erstmal offensichtlich, ja, aber die Frage ist, geht es noch tiefer? Ist es tatsächlich einfach durch die praktisch dadurch bestimmt, wo wir herkommen? Also wir kommen aus einem Zustand großer Ungleichheit und dementsprechend ist es immer schwerer, etwas zu ändern, als etwas zu bewahren, was schon da ist. Das ist die eine Sache, aber man könnte sogar fragen, also einige gehen so weit zu sagen, die Asymmetrie liegt noch tiefer. Die Asymmetrie liegt schon in der Natur der Sache. Die sagen praktisch, dass Rechte können sozusagen die Eigenschaften des Menschen nutzen und Linke müssen gegen die Eigenschaften des Menschen ankämpfen. Das ist ein sehr pessimistisches Menschenbild, aber das geht praktisch davon aus, dass Menschen einfach dadurch, wo wir evolutionär herkommen, diese Ellenbogen-Raus-Veranlagung irgendwie tief in sich haben und dass die Rechten eben unsere niedersten Instinkte ansprechen können, während die Linken versuchen müssen, diese niederen Instinkte zu zivilisieren und sie zurückzudrängen.
Und einen gewissen moralischen und ethischen Anspruch zu halten. Und das schlägt auch wieder zu den Bogen dazu, wie es uns gelingen konnte, dass gesellschaftlich sowas wie Moral und Ethik auch oft verpönt ist oder als verpönt gilt. So.
Ja.
Das ist schon krass. Und gleichzeitig würde es dir dann wieder vorwerfen, ich musste gerade wieder an so einen Facebook-Kommentar von vorhin denken, jemand, der dann so auch, da ging es um das Posting feministische Philosophie, der dann so, ja, das ist typisch und mit so einem Studium kann man ja nichts anfangen und so weiter, aber das ist ja, wahrscheinlich verdient er damit dann trotzdem noch Geld, das ist so ein Zeichen für unsere, für unsere Gesellschaft, für unsere verwahrloste Gesellschaft oder irgendwie so. Ich denke, was zur Hölle?
Es gibt ja diesen sehr ableistischen und deswegen, ne, man sollte diesen Vergleich nicht bringen oder dieses sprachliche Bild nicht verwenden. Aber
dann verwende es doch nicht.
Nein, aber es ist halt, ich verwende es ja nicht, sondern ich möchte es mir nicht zu eigen machen, sondern ich möchte es erklären.
Aber ist das nicht dasselbe wie auf X was retweeten?
Nee, würde ich nicht sagen.
Nee?
Nee, weil es ist schon
wichtig. Feels a little bit fishy.
Es ist schon wichtig, an diesen Punkt zu machen.
Okay, ja, dann machen wir den Punkt und dann werde ich dir sagen, ob du recht hast oder ob Elon recht hat.
Es ist die ableistische Metapher von Faschismus als Krebs. Mhm. Er wird in vielen Liedern, auch linke Punkbands, glaube ich, greifen häufig dieses Bild auf. Ich habe da einen Song im Kopf gerade
sogar. Es ist nicht häufig, es ist nur ein Song.
Nee, es sind mehrere auf jeden Fall.
Welcher Song denn noch?
Ich habe, wie gesagt, die Songtexte nicht im Kopf, aber ich habe mir dieses Bild von Faschismus als Krebs.
Also Kafka hat es in einem Song, haben es aber sich dann später auch entschuldigt und singt es live zum Beispiel gar nicht mehr. Ist aber tatsächlich im Originalsong noch drin. Das ist es nicht der direkte Vergleich, sondern da ist es, glaube ich, eine Chemotherapie gegen Nazis oder irgendwie sowas. Oder das.
Ja. So, und der Vergleich kommt ja praktisch nicht von irgendwo her. Also wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin dem echt schon häufig begegnet.
Okay.
Und er kommt ja aber praktisch daher, dass, oder die Analogie dahinter sollte ja ursprünglich sein, dass Krebs ja praktisch kein Eindringling ist, wie eine Virusinfektion, die in deinen Körper kommt von außen, sondern ein Teil deines eigenen Körpers, der die Eigenschaften deines eigenen Körpers nutzt, um dich zu zerstören. Also ein Teil deines eigenen Körpers wendet sich praktisch gegen dich. Mhm. Und daher kommt ja die Metapher, dass du praktisch, dass der Faschismus kein Eindringling von außen ist, sondern dass er die Eigenschaften, die dem Menschen innewohnen, die schon da sind, die in jeder Gesellschaft von Natur aus da sind, die Strukturen eben alle müssen irgendwie ums Überleben für sich kämpfen, diese Strukturen praktisch ausnutzt und ein Teil der Gesellschaft sich sozusagen absondert und gegen den Rest der Gesellschaft wendet und den sozusagen umbringt. Daher kommt ja die Analogie. Und die Analogie ist nicht völlig verkehrt. Nichtsdestotrotz sollte man das sprachliche Bild nicht verwenden. Aber dieses sprachliche Bild anzugucken, er beantwortet vielleicht die Frage, warum haben wir es schwerer als die anderen?
Okay. Jason, das waren jetzt drei super intensive Themen. Das hat mir riesig, eigentlich drei. Wir hatten das Thema Albanien.
Ja.
Ja, wir hatten das Thema. Ja, ich hätte jetzt als drittes Thema fast so im Kontext des Facebook und Gedöns gesehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass du hast ja jetzt Lernphase bis Mitte September, bis Ende August auf jeden Fall, ne? Ja. Das heißt, bis Ende August bewegst du dich einigermaßen mobil. Wir sind also nicht mehr nur auf Tage angewiesen, dass es vielleicht am Samstagabend oder am Freitagabend klappt, wenn du aus Zürich heimgefahren kommst. Mhm. Und gleichzeitig es passt, dass ich den Abend so früh zu Hause bin und die Kraft habe, noch zu podcasten. Das hat jetzt sehr, sehr lange nicht geklappt. Ich hoffe, dass es jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger klappt, weil es auch schon eine Menge zu erzählen noch gibt, unabhängig davon, dass wir beide wenig Zeit haben, passiert irgendwie trotzdem viel drumherum, worüber man mal reden sollte, so, oder?
Ja, und wir haben es jetzt ja auch nicht geschafft, also wir haben ja bis jetzt noch gar nicht über die lockereren Themen gesprochen.
Ja.
Über den Blindenfußball waren.
Ja, über die schönen Themen.
Ja.
Ja, das heißt, alle, die jetzt ganz lange gewartet haben und dachten, hey, jetzt mal so eine richtig schöne, positive Wochenendrebellenfolge, die haben jetzt zugehört, wie uns die Uwes malträtiert haben und was alles Kacke ist. Ja. Wie auch immer, dieser Rückzug aus Social Media, der wahrscheinlich ja früher oder später stattfinden wird. Also ich gehe auch davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es zu Sperrungen kommt, dass wir Accounts verlieren.
Ja,
würde ich glauben. Das wird vielleicht in Deutschland später geschehen, aber ich bin gespannt, wenn du jetzt planst, die amerikanischen Accounts aufzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da schneller geht. Aber wie auch immer, jeder, der trotzdem so auf dem Laufenden sein will, weil viele überrascht waren irgendwie, dass wir dann jetzt doch wieder auf einer Lesung waren und auf einer Veranstaltung, davon werden wir auch in der nächsten Folge dann sicherlich ein bisschen berichten. Aber all die, die darüber, über diese Termine Infos haben wollen oder die sich interessieren für diese Veranstaltung, denen sei empfohlen, unseren Newsletter zu abonnieren. Da kannst du ja vielleicht auch einfach mal den Link in die Shownotes packen. Denn da, so unregelmäßig der auch erscheint, er erscheint jetzt mal wieder,
ja.
Nachdem er auch ein Jahr ruhte. Ja, wir sind so professionell, das ist unfassbar. Also wenn irgendwann mal so ein richtiger Social-Media-Profi uns so von oben drauf schaut, was wir so wann, wie, wo machen, der sagt auch, ihr seid echt ganz schöne Helden.
Ja,
es
funktioniert
was wir so alles. Nee, es funktioniert halt gar nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn da vielleicht jemand auch sagt, hey, ich habe Lust, ich mache euch den Facebook-Kommentator-Moderator, ich will auch mal Uwes beschimpfen. Wir machen daraus ein Geschäftsmodell. Uwes beschimpfen.
Ja, Frust rauslassen.
Genau. Wir gewähren Zugang in unsere Kommentarspalten für Leute, die... Das ist ja, so
das
ähnlich.
Kann man auch so machen. Das kann man auch mit einem eigenen Account machen.
Ja, aber du hast dann nicht so diese Macht, auch zu sagen...
Ich lösche jetzt einfach. Ich mache das ja so ständig, dass ich Konversationen so lösche, dass ich einzelne... Dass ich mir zum Beispiel merke,
ja.
wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Debatte argumentativ gewonnen,
ja.
Aber es ist nicht eindeutig genug von außen, dass ich die Debatte gewonnen habe,
ja.
Dann lösche ich sie doch lieber wieder.
Ich hatte jetzt jemanden... Der hat jeden Tag einen ganz langen Kommentar geschrieben und ich hab den dann gelöscht einfach. A, weil ich keinen Bock hatte, den in Gänze zu lesen, weil die ersten drei Sätze schon gequirlte Scheiße waren. Und zweitens hat es mir dann wahnsinnig Freude bereitet, weil ich gesehen habe, dass er kurz danach denselben Kommentar eigentlich wieder, weil er gedacht hat, wahrscheinlich ist was schiefgelaufen, deswegen hat er erstmal denselben Kommentar genommen. Dann habe ich ihn wieder gelöscht und habe gedacht, mal gucken, wie lange das Spiel schon geht. Aber dann kam plötzlich der Kommentar, aha, hier werden Kommentare gelöscht. Da ist wohl wieder, keine Ahnung, und dann ging es irgendwie
links grün versucht.
Den hab ich dann wieder gelöscht. Ja. Und so ging das dann weiter, sodass er dann quasi anfing und sagte, da bin ich wieder. Also er hat dann Zeit versetzt, also abends oder so. Also er hat sich gedacht, ich werde der Sieger sein in diesem Spiel. Und hat dann quasi abends völlig kontextlos unter irgendeinem Post gesetzt, da bin ich wieder, werden die linksgrün versüfften Faschisten mich hier jetzt wieder rauslöschen, bla 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 bla.
Wir leben mietfrei in seinem Kopf.
Ja. Ja, und das hat mich voll fasziniert, weil das war eigentlich sein Einstieg, war eigentlich, wir sollten eigentlich mehr arbeiten, als uns um Social Media zu kümmern. Und wenn es dann jemand ist, der sich die Zeit nimmt, über 4 oder 5 Tage, so, weißt du, während ich ganz entspannt und geschmeidig so abends vorm zu Bett gehen einfach nur gesagt habe, löschen, löschen. Großartig. Großartig. Ja, aber all diese schönen Nachrichten können wir in der nächsten Folge machen. Und falls dann doch irgendwann mal Social Media technisch wenig erreichbar sind, der Newsletter, das ist auf jeden Fall immer eine sichere Termininfo, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Ein paar letzte Worte von dir an deinem Geburtstag.
Habe keine.
Hast keine? Wenn dir jemand was schenken will, Link der Welfare Stiftung, unsere Spendenaktion ist in den...
Darüber freue ich mich natürlich.
Den sollten wir vielleicht auch mal dauerhaft in die Kommentare, in die Shownotes packen, weil das ist ja eigentlich immer ein Blick wert, wie da eigentlich der Stand der Dinge ist. Wir reden da nicht kontinuierlich drüber, aber da geht es natürlich auch immer irgendwie auf unterschiedlichsten Ebenen so ein bisschen weiter.
Ja.
Schluss? Mhm. Schluss.